Deutschlandfunk Kultur. Tacheles.
Mit Anna Hoffmeister. Hallo und herzlich willkommen. Im September diesen Jahres hat ein Schulleiter eine Diskussion veranstaltet und dabei alle Parteien eingeladen, bis auf die AfD. Die war nicht eingeladen. Dabei gilt für alle staatlichen Institutionen, wie zum Beispiel die Schule, das Neutralitätsgebot. Das bedeutet, Lehrkräfte müssen sich parteipolitisch neutral verhalten. Darf man das dann machen, die AfD nicht einladen? Wie politisch neutral darf und muss die Schule eigentlich sein? Diese Fragen möchte ich heute beantworten mit Maike Finnern. Sie ist die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Herzlich willkommen, Frau Finnern.
Vielen Dank.
Ich habe jetzt eingangs schon das Beispiel anskizziert, und zwar der Schulleiter in Wittenberge in Brandenburg. Der hat eine Diskussion veranstaltet für seine Schülerinnen und Schüler, hat dabei alle Parteien eingeladen, bis auf die AfD. Meine Frage wäre, Frau Finnern, darf er das machen?
Ich würde gerne noch mal einen ganz kurzen Schritt zurückgehen, weil Sie in der Anmoderation schon Neutralitätsgebot schon gesprochen haben. Und man muss einfach sagen, das gibt es so gar nicht. Das ist etwas, was so in Sprachgebrauch eingegangen ist. Aber natürlich ist Schule kein neutraler Ort. Schule ist ein Ort, an dem Demokratie stattfindet, an dem Demokratie gelernt wird. Und Demokratie ist ja nicht neutral, sondern sie ist ja auf die Verfassung, die wir haben, die Würde des Menschen, Diskriminierungsverbot rekurriert. Also insofern, das sind ja Dinge, die total wichtig sind und die eben nicht neutral sind. Also insofern, das Neutralitätsgebot an sich gibt es nicht. Bei solchen Debatten, das ist so eine klassische Frage, die sich immer wieder stellt, so in Vorbereitung auf Wahlen. Und in aller Regel können die Schulen entscheiden, wen sie da einweihen, solange sie nicht nur eine Partei einladen.
Das ist interessant, dass Sie sagen, das Neutralitätsgebot gibt es gar nicht. Einerseits, weil das natürlich viel bemüht ist, dieser Begriff. Und andererseits, weil es ja doch zumindest eine Grundlage gibt, auf die immer wieder rekurriert wird, nämlich zum Beispiel das Grundgesetz, in dem eben verbürgt ist das Recht darauf, dass die Parteien im politischen Wettbewerb Chancengleichheit haben. Was sagen Sie denn dazu? Würde das nicht eine Rolle spielen dann dabei?
Naja, natürlich gibt es schon Dinge, die das politische Handeln und auch die politischen Debatten in Schulen in gewisser Weise mal einhegen, sage ich mal, also so Rahmen ziehen. Das ist aber eher der Beutelsbacher Konsens aus den 70er Jahren. Und der hat ja drei Schritte. Also einmal eine Kontroversität, das heißt, es müssen mehrere Seiten gehört werden. Das ist der eine Punkt. Und auch unterschiedliche Meinungen dargestellt werden. Und dann hat er eben das Überwältigungsverbot. Das heißt also, ich darf jetzt nicht mit meiner eigenen politischen Meinung SchülerInnen indoktrinieren oder überfallen oder einseitig beeinflussen. Und das Dritte ist eben, das Ganze muss SchülerInnen orientiert sein. So, und das sind die drei Punkte, die man beachten muss. Das heißt aber nicht, dass es völlige Neutralität ist, sondern es ist eben wirklich so, dass wir auch in den Schulen dem Grundgesetz natürlich verpflichtet sind, eine demokratische Institution sind, eine ganz wichtige Institution der Demokratie. Und deswegen die Würde des Menschen achten müssen, Verfassungsfeinde, Verfeindlichkeiten auch benennen dürfen. So, das sind halt Punkte, die sich daraus ergeben. Und Neutralität an sich ist ja nicht gut für eine Demokratie.
Warum nicht?
Weil eine Demokratie immer davon lebt, dass unterschiedliche Meinungen ausdiskutiert werden, dass Kompromisse gefunden werden, dass ein tragfähiges Miteinander gefunden wird. Und das wird nicht gefunden, indem einer sagt, wo es lang geht, und alle anderen verhalten sich neutral und sagen dazu nichts.
Also wären Sie ganz hinter der Position des Schulleiters, ich zitiere mal, der hat gesagt, alle Parteien waren eingeladen bei dieser Veranstaltung, die hinter der Verfassung stehen. Würden Sie das auch so sehen?
Ich würde das auch so sehen, tatsächlich. Es gibt einige Schulgesetze, die da eine andere Vorschrift machen. Soweit ich weiß, in Hamburg zum Beispiel, da muss man dann alle einladen, die im Senat vertreten sind. Das kann sein, dass es in einigen Gesetzen solche Regeln gibt. Dann ist das natürlich so. Aber ansonsten sehe ich das auch so. Verfassungsgemäß ist eben das, was die Parteien sein müssen, demokratisch das, was sie sein müssen. Und letztlich wissen wir, die AfD, um die geht es ja, ist eben eine in Teilen als rechtsextrem gesichert, rechtsextrem geltende Partei. Und kann auch Konsequenzen haben, finde ich.
Kommen wir mal auf die AfD zu sprechen. Das ist ja die Partei unter allen Parteien, die so im Bundestag vertreten sind, die die fehlende Neutralität an Schulen am häufigsten oder eigentlich am präsentesten auch moniert. Finden Sie, die wird ungleich behandelt im schulischen Kontext?
Naja, also das kann man jetzt so, glaube ich, gar nicht sagen. Aber natürlich haben Sie als Partei das größte Interesse daran, dass Menschen neutral sind, weil sie die größten Angriffspunkte bieten. Also als eine Partei, in der definitiv Nazis viel zu sagen haben, zumindest in einigen Landesverbänden, als eine Partei, die menschenverachtende Positionen öffentlich nach außen trägt, haben sie natürlich das größte Interesse daran, dass Menschen, die in Bildungseinrichtungen tätig sind und damit junge Menschen unterrichten, politische Bildung machen, neutral sein sollen und das eben nicht benennen dürfen. Und das ist ja genau der Knackpunkt. Deswegen ist es für sie so wichtig und für uns so wichtig zu sagen, nein, Schulen und Lehrkräfte und Beschäftigte in Schulen sind nicht neutral.
Wenn es um diese Einschätzung geht, die Sie ja zugrunde legen, nämlich die Verfassungsfeindlichkeit, dann ist ja die Frage, wer entscheidet denn überhaupt darüber oder wer trifft diese Entscheidung und auf welcher Grundlage? Sind das schon die Lehrerinnen und Lehrer oder müsste man nicht sagen, naja gut, über Verfassungsfeindlichkeit, darüber entscheidet vielleicht der Verfassungsschutz, das Bundesverfassungsgericht?
Naja, aber der Verfassungsschutz hat ja schon entsprechende Einschätzungen abgegeben. Also es ist jetzt ja nicht so, dass man sich nicht auf offizielle Einschätzungen beruft, sondern dass das eine Einschätzung einer einzelnen Lehrkraft ist. Also wenn das so wäre, dann hätte ich damit tatsächlich Schwierigkeiten. Eine einzelne Lehrkraft kann nicht entscheiden, ob etwas verfassungsfeindlich ist oder nicht. Das müsste schon so eine Institution sein. Aber es gibt ja entsprechende Berichte aus dem Verfassungsschutz, entsprechende Einschätzungen, die ja auch immer verstärkt werden sozusagen und die nicht zurückgenommen werden. Und insofern ist das, was so feststeht, würde ich jetzt mal formulieren, und was auch so gesetzt ist. Und das ist jetzt nicht etwas, was eine einzelne Lehrkraft entscheidet.
Sie sagen ja selbst, Lehrkräfte sollten Schülerinnen und Schüler über die verfassungsfeindlichen Tendenzen der AfD aufklären. Wie soll das denn unter diesen Prämissen aussehen? Wie kann das aussehen?
Naja, das gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas machen kann, aber also auf der einen Seite ist es so, dass man im Politikunterricht, wenn man sich mit Parteien, Parteiprogrammen beschäftigt, dass ja in aller Regel, dass man das sachlich tun soll. Das ist ja auch genau ein Teil dieses Beutelsbacher Konsenses. Die Sachlichkeit, die ist total wichtig. Das heißt aber nicht, dass ich nicht an Aussagen arbeiten kann. Also wir haben genügend Aussagen von führenden AfD-PolitikerInnen oder auch aus dem Parteiprogramm, wo deutlich wird, dass Diskriminierungstatbestände sind, dass Verfassungsfeindlichkeit da ist. Und an solchen Aussagen, die kann man gut diskutieren, glaube ich. Kann man gut sagen, was heißt das denn für die Realität? Wenn das jetzt umgesetzt würde, was hieße das denn jetzt zum Beispiel für die MitschülerInnen in unserer Klasse? Wie viele von den Kindern und Jugendlichen, die jetzt hier in der Klasse sitzen, wie viele trifft das denn jetzt eigentlich? Und so kann man, glaube ich, sowas auch nochmal deutlich machen und überlegen, was heißt das denn in der Konsequenz, wenn wirklich so eine Partei mit diesem Parteiprogramm etwas zu sagen hätte? Was würde das heißen für Menschen ganz konkret wie du und ich, die neben mir in der Klasse sitzen zum Beispiel? Was aber total wichtig ist, damit Lehrkräfte das auch machen können, ist, dass sie ein gutes Backup haben. Also ich glaube, man kann das nicht so im freien Raum machen, sondern man muss ganz klar sagen, also der Schulleiter, den Sie zitiert haben, der hat ja seine Lehrkräfte unterstützt in der Entscheidung. Das ist total wichtig, dass man da nicht alleine gelassen wird, dass aber auch die Schulaufsicht bedingungslos unterstützt. Das ist total wichtig. Wir brauchen eigentlich eine Anlaufstelle, eine Beratungsstelle, wo Lehrkräfte sich eben genau auch im Vorfeld zu solchen Fragen beraten können, Unterstützung suchen können. All das sind Dinge, die wir eigentlich dringend brauchen, damit eben wir starke Schulen haben, starke demokratische Schulen.
Jetzt kommen wir noch mal kurz auf die AfD zu sprechen und die Verfassungsfeindlichkeit, die Einschätzung. Nun ist es ja so, im Bund sieht das ja anders aus als in Bundesländern. Bei den AfD-Landesverbänden, da wissen wir, dass in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eine gesicherte Rechtsextreme, also die werden als gesichert rechtsextrem eingeschätzt vom Verfassungsschutz. Und im Bund ist es so, dass es in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, nur ein Verdachtsfall ist. Müssen wir dann auch in den Schulen in den jeweiligen Bundesländern anders mit der AfD umgehen?
Also ich sag mal so, das Parteiprogramm ist ja letztlich dasselbe oder zumindest sind ja die Parteiprogramme, die sind in Teilen sicherlich unterschiedlich und die muss man sich angucken, so würde ich es mal formulieren. Und man kann aber sehr wohl, glaube ich, damit argumentieren und das auch entsprechend mit den SchülerInnen diskutieren, dass es eben eine Partei ist, die Landesverbände hat, die gesichert rechtsextrem sind oder als sie gesichert rechtsextrem gelten. Und das kann man auch in westlichen Bundesländern diskutieren, wo vielleicht andere Menschen das Sagen haben und wo vielleicht Parteiprogramme sich auch im Mühe unterscheiden. Aber sie unterscheiden sich ja nicht im Grundsatz, sondern im Grundsatz sind sie ja alle in dieser Partei. Und im Grundsatz ist es ja schon so, dass sie sehr, sehr ähnliche, sehr, sehr ähnliche Ideen verfolgen, sodass man das, glaube ich, durchaus auch so thematisieren kann. Also natürlich, das ist das, was ich meine. Mit Sachlichkeit geht es immer darum zu sagen, okay, wir gucken uns zum Beispiel Parteiprogramme an. Das machen ja ganz viele KollegInnen in Vorbereitung auf Wahlen. Gerade jetzt, wo ErstwählerInnen mit 16 eben schon wählen dürfen, ist das natürlich ein Bestandteil, den viele Schüler, den viele Lehrkräfte mit ihren SchülerInnen machen, sich Wahlprogramme angucken, Wahlometer durchführen. Also insofern, das wäre so eine sachliche Auseinandersetzung, die völlig okay ist, aber immer klar, muss man dann sagen. Und wenn wir feststellen, das sind Tendenzen, die sind Diskriminierung, die erfüllen den Tatbestand der Diskriminierung, die erfüllen den Tatbestand der Menschenverachtung, sie verletzen Recht auf Würde, dann kann man das und sollte das auch thematisiert werden.
Also die Partei im Bund reicht sozusagen schon aus in ihrem Programm, um zu sagen, da muss man auf jeden Fall immer in jedem Bundesland drüber sprechen.
Ja, ich finde, das ist ja, ich meine, das unterscheidet man ja bei der SPD zum Beispiel oder bei der CDU oder bei allen anderen Parteien ja auch gar nicht so. Sondern bei den, man hat natürlich, haben die Landesparteien immer etwas differenzierte Parteiprogramme, die sich natürlich mit der Situation in den Ländern auch beschäftigen und mit dem, was sie in den Ländern erreichen wollen. Das ist aber bei allen Parteien. Und warum machen wir die Unterscheidung bei der AfD so dezidiert, bei allen anderen aber gar nicht so dezidiert? Ja, und das ist die Frage, die man sich ja eigentlich stellen muss. Und deswegen würde ich sagen, ja, wir haben eben in dieser Partei diese drei als gesichert rechtsextremistisch geltenden Landesverbände und das kann man thematisieren.
Sie haben es gerade schon angesprochen, also das gilt natürlich auch für alle anderen Parteien im Bundestag, nicht nur für die AfD. Ja. Aber da sehen Sie dieses Problem eben nicht.
Nein, das gibt ja, also die Parteiprogramme und die Aussagen von führenden PolitikerInnen der anderen Parteien sind nicht immer das, was ich toll finde, aber das hat ja damit gar nichts zu tun, sondern sie sind im Rahmen der Demokratie natürlich abgebildet. Und das ist ja die Frage, um die es geht. Es geht nicht um die Frage, ob jemand irgendwie etwas gut findet oder nicht gut findet. Das wäre ja genau der Punkt, der von dem Beutelsbacher Konsens letztlich eben nicht mitgetragen ist, sondern eine sachliche Auseinandersetzung. Und aufgrund von Sachargumenten und von Sachlagen kann man sich auch in gewissem Maße natürlich dann positionieren.
Jetzt können wir ja trotzdem nicht ignorieren, dass im Bundestag über 77 Sitze von der AfD vertreten sind und die AfD nicht verboten ist. Wie gehen wir denn damit um? Müssen wir uns nicht trotzdem an einen Tisch mit dieser Partei setzen oder die in die Schulen eben einladen?
Das ist eine schwierige Frage, die tatsächlich ja auch ganz viele beschäftigt. Also ich kann jetzt nur sagen, wir als GEW haben einen Beschluss, dass wir uns nicht mit ihnen an den Tisch setzen. Das ist aber natürlich kein Beschluss, den eine Schule fassen kann. Das ist ja klar, sondern wir sind ja eine andere Organisation. Aber ich finde schon, um jetzt nochmal auf das Beispiel von zu Anfang zurückzukommen, eine Schule kann schon den Beschluss fassen, wir laden unterschiedliche Parteien ein, unterschiedliche politische Richtung, Ausrichtung, aber eben nicht alle, sondern die AfD, sagen wir, die hat eben drei als gesichert rechtsextremistisch geltende Landesverbände, hat führende Köpfe und das verträgt sich nicht mit unserem Anspruch an Demokratie, mit unserem Anspruch an Menschenwürde und gegen Diskriminierung. Ich glaube schon, dass man das so sagen kann.
Ich würde gerne von Ihnen nochmal wissen, in Anbetracht dessen, dass 30% die AfD gewählt haben, ist es eben sehr wahrscheinlich, dass das auch Lehrerinnen sind, Schulleitungen und so weiter. Also die sind ja in unserer Gesellschaft vorhanden, diese Menschen, die gehen auch in die Freiwillige Feuerwehr, die sind sozusagen überall in unserer Gesellschaft vertreten. Können wir da wirklich so mit dieser Partei umgehen?
Also selbstverständlich gehe ich davon aus, dass es Lehrkräfte gibt, die die AfD gewählt haben und die AfD unterstützen. Es wird auch welche geben, die Mitglied sind, klar. Aber ich glaube schon, dass wir offenlegen müssen, welche Ziele so eine Partei verfolgt. Und das ist ja letztlich das, was ich gesagt habe. Ja, also wir müssen das offenlegen und versuchen wirklich deutlich zu machen, dass sie eben bezüglich zum Beispiel Umgang mit MigrantInnen eine Position vertreten, die eben menschenverachtend und gegen unser Grundgesetz ist. Ich glaube schon, dass man das offenlegen muss.
Aber selbst wenn wir das offenlegen, dann ist ja trotzdem die Frage, wie wird denn damit umgegangen? Und gerade in den höheren Positionen, gerade in der Schulleitung. Sie hatten jetzt, glaube ich, gesagt, ja, die Schulbehörde muss da dann eingreifen. Aber genau. Wenn in der Schulbehörde auch jemand oder viele Leute sitzen, die AfD wählen.
Sie beschreiben ja genau gerade das Problem, was uns erreichen könnte in den nächsten Jahren. Ja, dass wir Behörden haben, die eben vielleicht irgendwann nicht mehr auf der Grundlage des Grundgesetzes und auf der Grundlage unserer Verfassung agieren. Das ist ja genau das, was Sie jetzt beschreiben, ist genau das, was man befürchten muss, was es vielleicht irgendwann geben wird und was dann ganz schwierig ist im Sinne der Demokratie. Und insofern muss man da, glaube ich, schon jetzt mal immer noch sehr deutlich sagen, und sich davon abgrenzen sozusagen und deutlich machen, was der Kern sozusagen, zumindest wenn wir jetzt mal in den Osten gucken, auch dieser Partei ist. Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Denn wenn wir natürlich das erleben werden, vermutlich, dass Menschen eben in solche Organisationen sind, dann werden sie auch in diesen Organisationen versuchen, das nach ihrem Parteiprogramm sozusagen umzustrukturieren oder zu wirken. Und dann wird es irgendwann ganz schwierig.
Was machen wir dann mit denen?
Also ich sag ja nochmal, die Lehrkräfte sind verpflichtet, sich auf dem Boden der Demokratie zu verhalten und man ist als Beamter verpflichtet dazu, sich dem Grundgesetz entsprechend zu äußern und dazu gehört es eben auch ganz klar, Diskriminierungsschutz und Menschenwürde zu achten.
Frau Finnern, ich habe noch eine Frage und zwar die Kritik vom Deutschen Lehrerverband an Ihrer Aussage, dass die Schule gar nicht neutral sein muss. Und zwar wurde da gesagt von dem Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, Stefan Döll, es ist gar keine Anweisung nötig an die Lehrerinnen und Lehrer, das Neutralitätsgebot, Sie haben gesagt, das existiert ja gar nicht, versteht sich eigentlich von selbst. Wieso ist dieser Aufruf denn so nötig?
Also ich glaube, dass ganz nötig ist, dass den Schulen und den Lehrkräften vor Ort der Rücken gestärkt wird. Weil natürlich, wenn man das anspricht, also wenn man anspricht, was diese Partei in ihrem Parteiprogramm eigentlich drinstehen hat, wenn man anspricht, wie die junge AfD sich gebärdet nach dem guten Ergebnis in Brandenburg zum Beispiel. Das sind Dinge, die muss man und die kann man auch ansprechen in Schule. Aber dafür braucht es eben, und deswegen nochmal so dieses Auf und diese eine Stärkung. Ja, weil die Leute sind natürlich in ihren Klassenzimmern letztlich erstmal alleine. Sie sind alleine mit den SchülerInnen, sie sind alleine mit dem, was Eltern vielleicht auch an Positionen haben. Und das ist nicht einfach, sondern das ist tatsächlich in manchen Gebieten auch wirklich eine große Herausforderung. Und dafür muss man den KollegInnen den Rücken stärken, dass wir eben wirklich, wir leben in der Demokratie und unsere demokratischen Werte sind uns wichtig. Und Lehrkräfte sind ja auch, wenn sie verbeamtet sind, auf die Verfassung, haben sie auf der Verfassung geschworen. Also insofern, das ist ja das letztlich der Regulierungsrahmen, auf den sie sich beziehen. Und wie gesagt, das Entscheidende ist für mich, dass man die Leute stärkt, dass man ihnen den Rücken stärkt durch Schulleitung, aber auch durch die Schulbehörden, durch die MinisterInnen. Das ist ja zum Teil auch passiert in der Öffentlichkeit, das muss man ja ganz klar sagen im Nachhinein. Und dass es aber sowas wie Stellen gibt, woran sie sich für die Beratung wenden können, und zwar ausreichend. Das halte ich nochmal für sehr wichtig, dass es Fortbildungen gibt. All das sind Dinge, die dringend gebraucht werden vor Ort.
Sie sagen auch, dass Lehrkräfte zum Beispiel Ängste haben, auf Demonstrationen gegen Rechtsextremismus zu gehen. Woher kommt denn diese Unsicherheit oder was befürchten die denn konkret?
Also wir haben tatsächlich viele Nachfragen gehabt, gerade in der Zeit, als es die großen Demonstrationen für Demokratie und gegen Rechts gegeben hat, nach dieser Zusammenkunft bezüglich der Remigration, wo die AfD auch eine Rolle gespielt hat. Und da wurde ganz deutlich, dass vielen gar nicht so klar ist, dass wenn sie Beamte sind, sie deswegen nicht ihre demokratischen Rechte an der Haustür abgeben, sondern dass sie selbstverständlich bestimmte Aufgaben haben im Rahmen der Verfassung, im Rahmen unserer Demokratie, dass sie aber weiterhin ein politisch denkender Mensch sein können, die natürlich demonstrieren dürfen in ihrer Freizeit. Das ist überhaupt gar keine Frage, aber das ist für viele ein Problem, was sie nicht so zusammenkriegen sozusagen, wo wir Fragen hatten zumindest. Und das haben wir immer auch wieder ganz deutlich gesagt, jeder Mensch darf demonstrieren, auch eine verbeamtete Kollegin darf natürlich demonstrieren. auch wenn es so lange ist, auf Demonstrationen geht, muss man natürlich sagen, die eben auf dem Boden der Demokratie sich befinden. Das ist schon klar, aber das geht. Und dass die Verunsicherung ist da einfach groß.
Wie kann denn den Lehrerinnen und Lehrern mehr Handlungssicherheit gegeben werden? Denn Sie sagen ja im Grunde genommen, da scheint es ja noch einen großen Bedarf zu geben, obwohl Sie einen Eid geschworen haben, als Sie das Amt begonnen haben als Lehrerin oder Lehrer.
Ja, ich glaube, dass tatsächlich das ein ganz entscheidender Punkt ist, die Handlungssicherheit. Und im Moment lassen viele Behörden die KollegInnen vor Ort einfach zu sehr alleine mit dem, was sie in diesem Alltag eben erleben, was sie an politischer Bildung machen wollen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass es mehrere Dinge geben muss. Also auf der einen Seite muss ein ganz klarer Fokus auf politische Bildung wiedergelegt werden und nicht, so wie wir es im Moment erleben, gerade solche Maßnahmen nicht ausfinanziert sind oder Gelder gestrichen werden oder Zutritte irgendwie nicht gewährt werden in Schulen, weil es gar nicht genug Ehrenamtliche gibt, die das machen in den Organisationen oder Hauptamtliche. So, das ist der eine Punkt, also politische Bildung, Demokratie, ein ganz wichtiger Bestandteil an Schule, dass also auch SchülerInnen erleben, dass sie wirksam sind, dass sie selbstwirksam sind, wenn sie in einem demokratischen System sind. Das erscheint mir sehr wichtig. Das braucht aber auch Zeit, die viel häufig nicht vorhanden ist. Und der dritte Punkt ist eben, dass es Unterstützungssysteme gibt. Also dass Schulleitungen, das Vorgesetzte, das Behörden den Lehrkräften den Rücken stärken, hinter ihnen stehen. Dass eben es sowas wie eine Anlaufstelle gibt für Beratung, wo man eben wirklich auch zügig einen Termin kriegt und nicht irgendwie da lange Warteschleifen haben muss. Also es muss ausreichend Menschen geben, die da wirklich rechtssicher beraten können und den Kolleginnen den Rücken stärken.
Wie kann denn das aussehen, gerade in Anbetracht von Beispielen wie zum Beispiel in Ravensburg? Da ist ein Lehrer in der AfD und der hat zu einer Demonstration aufgerufen gegen Geflüchtetenunterkünfte, in der auch stand, dass es zu einem, Zitat, millionenfachen Bevölkerungsaustausch kommen würde. Jetzt haben Sie gerade gesagt, naja, die Lehrerinnen und Lehrer, denen muss der Rücken gestärkt werden. Aber ich muss ja davon ausgehen, dass auch Menschen aus dieser Partei Lehrerinnen und Lehrer sind, dass die im Hintergrund stehen, die vielleicht auch in der Schulleitung sind. Wie kann das dann funktionieren?
Naja, dann sind die Behörden auch gefragt. Die Behörden sind gefragt, das dann auch wirklich eindeutig zu verfolgen. Also jemand kann zu einer Demonstration aufrufen, das kann auch eine Lehrkraft, das ist völlig klar. Aber in dem Moment, in dem da sowas drinsteht wie Bevölkerungsaustausch, dann ist das aus meiner Sicht schon etwas, wo die Behörde tätig werden muss und ein Disziplinarverfahren einleiten kann oder was auch immer, zumindest eine Anhörung. Also da gibt es ja Möglichkeiten, aber das muss man eben dann auch wirklich konsequent tun, um ganz klar zu sagen, Schule ist ein demokratischer Raum und kein Raum für Menschen, die Ideen verbreiten, die eben gegen das Grundgesetz sind.
Sie hatten jetzt schon Beispiele genannt, um mehr Handlungssicherheit zu schaffen. Ich habe mich gefragt, muss das vielleicht auch dieses Thema Neutralitätsgebot, neutral in der Schule sein? Muss das vielleicht stärker in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung thematisiert werden? Müssen die da besser darauf vorbereitet werden?
Ja, also das macht schon Sinn, das wirklich nochmal auch als ein Thema in die LehrerInnenausbildung nochmal stärker reinzunehmen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es gar kein Thema ist. Das ist auch mal ein bisschen unterschiedlich. Aber die aktuelle Entwicklung zeigt, dass es ein wichtiges Thema ist und dass man da ganz klar in der Ausbildung zumindest so Blöcke drin haben muss, wie klar ist, wie kann ich denn als Lehrkraft mich verhalten, dass man da nochmal den Fokus drauf legt. Also es ist immer Thema in Ausbildung, aber es ist natürlich auch so, dass vieles, was in Ausbildung passiert und im Alltag mich dann gar nicht mehr so betrifft und dann kommt es aus der Routine raus oder aus dem aktiven Wissen vielleicht raus. Also insofern glaube ich schon, dass das gut ist und das auch immer nochmal wieder im Rahmen oder im Laufe eines Berufslebens aufleben zu lassen und vielleicht das immer nochmal wieder mit Fortbildung zu unterstützen zu dem Thema, das erscheint mir sehr, sehr sinnvoll und wichtig.
Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, wie es ist, wenn Parteien in Schulen sind, wie man mit Parteien umgeht. Aber in der Schule ist es ja auch möglich, Gewerkschaften oder eben Berufsverbände einzuladen. Gelten da denn die gleichen Regeln?
Also Gewerkschaften und Berufsverbände werden ja im Wesentlichen für die KollegInnen eingeladen, weil wir die KollegInnen vertreten. Und es gelten auch da Regeln, dass man natürlich, also gibt es jetzt nicht die Möglichkeit, dass man sagt, nee, die Gewerkschaft aus dem DGB, die wollen wir jetzt hier nicht, wir nehmen nur den Beamtenbund oder umgekehrt. Das geht genauso nicht. Also insofern ist das schon da auch ausgeglichen. Und also wir machen zum Beispiel so Berufsschultouren mit dem DGB, und da sind auch ganz viele unterschiedliche Gewerkschaften, die sich eben da präsentieren, die da den SchülerInnen auch ein bisschen was von der Idee von Gewerkschaft und Tarifverhandlungen auch erzählen.
Gilt da dann auch dieses Kontroversitätsgebot, dass man gleichzeitig mehrere Gewerkschaften einladen muss, oder könnte man auch jetzt nur die GEW zum Beispiel einladen?
Ja, also für SchülerInnen kann man auch nur eine Gewerkschaft einladen, weil das natürlich, es ist nicht so in dem Sinne, dass wir eine Partei sind, die politisch zur Wahl steht, sondern wir sind ja im Rahmen des Sozialpartnerkonzeptes eben ein Teil in der Verfassung festgeschrieben, der eben Tarifverträge aushandelt. Das ist ja die Funktion von Gewerkschaften, die gewerkschaftliche Grundidee. Und das ist, wenn es darum geht, die vorzustellen, kann das auch eine Gewerkschaft tun.
Kommen wir noch auf Berufsverbände zu sprechen. Wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, da war die Bundeswehr in der Schule. Da kamen zwei Jungoffiziere und haben uns etwas über die Bundeswehr und deren Tätigkeitsfeld erzählt. Und ich musste feststellen, dass drei meiner Mitschüler dann danach Kennenlerngespräche bei der Bundeswehr wahrgenommen haben. Meine Frage an Sie wäre, ist das denn realistisch, dass zum Beispiel Jungoffiziere jetzt in der Bundeswehr ergebnisoffen und neutral in einer Schule sozusagen über die Bundeswehr sprechen?
Also, das ist tatsächlich schwierig. Dafür gilt nach unserer Einschätzung auch tatsächlich das Kontroversitätsgebot in der Beutelsbacher Konsens. Das ist auch in der KMK in den letzten Jahren wirklich immer wieder in der Kultusministerkonferenz immer wieder auch deutlich gesagt worden. Also im besten Fall ist es so, dass man die Bundeswehr einladen kann, wenn man das möchte. Man ist ja nicht gezwungen dazu. Also man kann sie einladen. Und dann lädt man im besten Fall auch jemanden von der Friedensorganisation oder weiter dazu ein. Das Problem ist nur, dass diese Friedensorganisationen in aller Regel mit Ehrenamt oder wenig Hauptamt arbeiten. Und die Bundeswehr hat ja inzwischen einen großen Stab an Jugendoffizieren. Das heißt, die reine Masse an Menschen, die zur Verfügung steht, ist ganz anders. Und deswegen ist es schwierig, das immer auszutarieren, dass man auch wirklich beide einlädt. Und der Bundeswehr ist es natürlich sehr wichtig, in die Schulen zu kommen. Was für uns schwierig ist, weil sie eben tatsächlich eine Organisation ist, die auch Minderjährige rekrutiert. Also es gibt nach wie vor SoldatInnen in Deutschland unter 18, was gegen jegliche Kinderrechtskonvention widerspricht. Das finde ich ein ganz großes Problem, wenn solche Organisationen dann eben auch in Schule sind. Und natürlich erwecken sie auch, Sie haben ja gerade selber Ihr Beispiel gezählt, also natürlich gibt es Interessenserweckungen nach solchem Vortrag in den Schulen. Und deswegen sehen wir ganz kritisch, dass zum Beispiel Bayern plant eine Zugangspflicht, also ein unhinterfragtes Zugangsrecht, so formuliere ich es mal, für die Bundeswehr in die Schulen per Gesetz zu ermöglichen. Das sehen wir ganz kritisch vor genau dem Hintergrund.
Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Finnern.
Sehr gerne.
Das war Maike Finnern, Vorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft.